Einen schönen guten Abend. Ihr habt Radio Dreieckland eingeschaltet auf UKW 102,3 oder im Livestream auf www.rdl.de. Die Studiotechnik managt Max, am Mikrofon ist Thomas. Jeden zweiten Sonntag im Monat hört ihr ein Gespräch im Rahmen des Sendeformats Ausbruch. Die heutige Sendung haben wir einige Tage zuvor aufgezeichnet. Nachdem ich im März mit Thomas Walter aus Venezuela über den Begriff Ausbruch sprechen konnte, die Sendung ist übrigens auf www.rdl.de weiterhin abrufbar, soll es heute um den Begriff Solidarität gehen. Hierfür begrüße ich sehr herzlich Hanna Pottig, seit Jahren Vollzeitaktivistin. Willkommen, Hanna.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer einen kleinen Einblick oder einen kleinen Eindruck von dir bekommen?
Ich bin Hanna und komme so schwerpunktmäßig aus der Anti-Atom-Bewegung, aber weil wer widerständig ist, ja früher oder später mit der ein oder anderen Sorte Repressionen zu tun hat, ist im Laufe der Jahre auch ein relativ großer Antirepressionsschwerpunkt dazugekommen. Und da habe ich so ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt im Laufe der letzten Jahrzehnte, weil ich zum Teil selber vor Gericht stand, mich irgendwann mal geweigert habe, eine Geldstrafe zu bezahlen, dafür dann auch sehr kurz in Haft war und ansonsten so Schreibwerkstätten veranstaltet habe, auch eine Zeit lang eine Sendung im Freien Radio in Flensburg mitgemacht habe und einfach so ganz unterschiedliche Baustellen auch im Bereich Antirepression mitgemacht habe, auch Trainings gebe, wie so Strafprozesse ablaufen, Leute dabei unterstütze. Genau, das ist jetzt, glaube ich, so eine grobe Einschätzung zu mir. Und aktionstechnisch kann man mich irgendwo zwischen Sitzblockade und Anket-Aktion verorten, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank, Hanna. Ja, wie geht es nun weiter in der Sendung? Ich würde gerne mit dir in 3 oder 4 Gesprächsblöcken, wie gesagt, über den Begriff der Solidarität sprechen, versuchen, sich diesen Begriff anzunähern. In einem ersten Gesprächsteil soll es um die Frage gehen, was ist Solidarität? Warum soll Mensch solidarisch sein? Im nächsten Gesprächsteil würde es dann um die Frage gehen, mit wem sind wir solidarisch? Das hat aus meiner Sicht mindestens zwei Dimensionen, also mit wem zusammen wollen wir uns solidarisch zeigen und für wen oder für was, also für welche Ziele und für welche Ideen wollen wir solidarisch sein? Und in einem dritten, wahrscheinlich auch dann auch letzten Teil, soll es um den Punkt gehen, Solidarität praktisch geworden. Und hier würde ich dann ganz besonders auf deine Perspektive eingehen wollen, die du ja, wenn ich es richtig gerechnet habe, mindestens 20 Jahre Aktivismuserfahrung und damit auch Solidaritätserfahrung hast. Und damit wir jetzt alle ein bisschen durchatmen können, würde ich Max an dieser Stelle bitten, ein kurzes Musiktrack einzuspielen.
Ich hab's so satt, dass ihr mich einen Träumer nennt und große Reden schwingt von vergangenen Revolutionen. Dass ihr so tut, als wenn ihr mein Leben kennt, mein Heut, mein Morgen, meine Illusionen. Glaubt ihr nicht, dass ich selbst am besten weiß, wozu wir fähig sind, was wir erreichen können im Großen und im Kleinen? Und ich kenne auch die Probleme, Mensch, die sieht doch jedes Kind und jetzt tut nicht, als würdet ihr es gut mit mir meinen. You may say I'm a dreamer, but I tell you that you fucking disrespect. Wir sind keine Träumerinnen und keine Spinner, wir haben nur ein ganz anderes Ziel und einen anderen Weg. Und erwartet von mir bitte auch keinen Masterplan, ich sag nur, ich will was anderes ausprobieren. Und behaupte dabei ein Leben ohne Chef und ohne Untertan, das könnte viel, viel besser funktionieren als diese Welt, die ihr alltäglich abnickt mit der Tagesschau und nur manchmal noch am Stammtisch feig verflucht. Die ist doch selber voll von Widersprüchen, Angst und Chaos. Es ist doch klar, dass Mensch nach eigenen Wegen sucht. You may say I'm a dreamer, and I tell you that you fucking disrespect. Wir sind keine Träumerinnen und keine Spinner, wir haben nur ein ganz anderes Ziel und einen anderen Weg. Ich will nach heute in eine Kommune ziehen, ich will ein Leben ohne Lohnarbeit. Ich will Räume schaffen für ein gutes, freies Leben. Ich will Samen in die Erde legen, sehen, was draus wächst zu seiner Zeit. Ich werde halt arbeiten und ich werde alles geben. Vielleicht findet ihr das naiv und ihr findet es weltfremd. Doch viel aussichtsloser ist doch euer Warten auf ein gutes Leben in der Welt von heute eingeklemmt auf euer Eigenheim mit dem BMW im Garten. You may say I'm a dreamer. But I tell you that you fucking disrespect. Wir sind keine Träumerinnen und keine Spinner. Wir haben nur ein ganz anderes Ziel und einen anderen Weg. Denn wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Wir sind die Bäuerin, die den Garten bestellt. Wir sind's, die sehen und wir sind auch die Saat. Und wir pfeifen auf den Staat. Ja, wir pfeifen auf den Staat.
Ihr hört nach wie vor die Sendung Ausbruch auf Radio Dreieckland UKW 102,3 oder im Livestream auf www.rdl.de. Zu Gast ist heute Hanna, mit der wir heute über den Begriff der Solidarität sprechen wollen. Jetzt im ersten Teil, was stellst du dir unter dem Begriff oder ja unter dem Schlagwort Solidarität vor? Was ist so deine Idee oder deine Vorstellung, Hanna?
Also ich glaube, die zugrunde liegende Idee von Solidarität ist, dass eine Bewegung, die die Welt verändern will, unterschiedliche Arten von Verhalten aushalten muss nebeneinander. Also der Grundgedanke, dass es eine Vielfalt von Aktionsformen im allerweitesten Sinne braucht, um diese Welt irgendwie in was Besseres zu verwandeln oder jedenfalls zu verhindern, dass sie noch beschissener wird oder dafür zu sorgen, dass sie ein bisschen weniger beschissen wird. Und der Grundgedanke zu sagen, da gibt es viele, viele Wege und viele, viele Möglichkeiten, führt für mich zu der Überzeugung zu sagen, okay, wer bin ich, anderen Leuten zu sagen, ihr Weg ist richtig oder falsch, wenn die Grundausrichtung eine ist, die ich wertschätzen kann. Und natürlich gibt es da No-Gos, aber wenn die Grundausrichtung eine ist, wo ich sage, das sieht mir nach einem emanzipatorischen Ansatz aus, nach was irgendwie für eine schönere Welt kämpft, dann möchte ich damit eine gewisse, eine Solidarität ausdrücken in dem Sinne, dass ich sage, ich habe dafür Wertschätzung. Das muss nicht meine Art sein, an Dinge heranzugehen, aber ich glaube, wenn wir uns gegenseitig mit Wertschätzung für das, was wir tun, begegnen, dann können wir auch unsere eigenen Kämpfe stärker fortführen. Selbst wenn wir dann nicht hinter der gleichen Barrikade kämpfen, kämpfen wir auf der gleichen Seite der Barrikade. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen platt runtergebrochen, aber das ist, glaube ich, mein Grundverständnis von Solidarität, zu sagen, die grobe Richtung stimmt, also will ich den Leuten nicht in den Rücken fallen. Das ist ja auch diese klassische Diskussion um Distanzierung, wo ich immer sagen würde, ich muss den Weg anderer Leute nicht richtig finden, aber grundsätzlich ist die Richtung so doll richtig, dass ich es kontraproduktiv, falsch und fatal finde, mich zu distanzieren.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also ein bisschen läuft die Sendung für mich oder auch unter der, also dieses Sendungsfolge mit Gesprächsthemen unter dem Begriff Theorie meets Praxis, also Theorie trifft die Praxis, weil ich bin so, dadurch, dass ich lange in Haft bin, eher so ein bisschen der Theoretiker und schaue mir gerne die Begriffe auch theoretisch an. Jemand wie du lebt ja ganz draußen praktisch die Solidarität. Also wenn ich das ja richtig verstehe, meint der Begriff der Solidarität, dass wir zum einen dem Leben aller Menschen einen Vorrang einräumen, das heißt, das so praktisch so als Basis, als Fundament, auf dem wir ja dann, wie du ja gesagt hast, auch die Welt verändern wollen, und zwar in gemeinsamen Kämpfen, um zusammen gegen strukturelle Ursachen, die zum Beispiel Armut und Ausbeutung und ja, Unterdrückung überhaupt erst möglich machen, hoffentlich zu verändern. Das heißt, auch die zerstörerische Auswirkungen der Herrschaft des Kapitals oder des Geldes ist ja auch da ein Thema. Aber wichtig ist halt eben, wie du ja gesagt hast, die gemeinsame Richtung. Und dann absehend von persönlichen Animositäten, von persönlichen, ja, auch im Detail, ich meine, die linke Szene ist ja breit. Wir haben Anarchismus bis Kommunismus, Sozialismus und vieles dazwischen. Und der Begriff der Solidarität, so wie ich ihn ja auch verstehe und so habe ich dich auch verstanden, ist ja spektrenübergreifend. Das heißt, da steht dann das Ziel wäre ja sehr weit und ist auch weit entfernt, aber der Weg zu diesem Ziel, gemeinsam zu gehen, der, denke ich, ist essentiell für den Begriff der Solidarität.
Ja, und ich glaube, ich würde da auch differenzieren zwischen engen KomplizInnen, GefährtInnen, KameradInnen, mit denen ich wirklich sehr viel teile, und Menschen, die vielleicht würde da so ein Begriff wie Genossen oder sowas passen. Also eine irgendwie größere Verbindung, die aber eben nicht bedeutet, dass wir im Detail gemeinsam uns an eine Schiene ketten oder Flugblätter verteilen, sondern grundsätzlich einander begegnen in dem Wissen, wir können ein Stück Weg gemeinsam gehen. Also ich will ja auch gar nicht so tun, als gäbe es ein gemeinsames Endziel, das wir alle teilen. Also daran glaube ich nicht. Also das ist ja schon einer der Unterschiede auch zwischen einer, wie ich es für mich verorten würde, eher anarchistischen Sicht und einer kommunistischen, zum Teil ja sehr strengen Erlösungslehre. Und auch wenn ich das nicht teile, dass, wenn alle nur genug Marx lesen, irgendwann der Kommunismus vom Himmel fällt und es einen Endzustand gäbe, der irgendwie wünschenswert und dann abgeschlossen wäre oder so, kann ich trotzdem mit sehr, sehr vielen KommunistInnen gemeinsame Dinge machen. Aber natürlich gibt es auch da für mich Grenzen, wo ich sagen würde, da ist eine Linie überschritten, wo das halt dann nicht mehr funktioniert. Wo ich sage, okay, da sind zu wenig Gemeinsamkeiten und irgendwo sind dann eben doch unüberbrückbare Differenzen. Und da wäre ich dann auch nicht mehr solidarisch. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass ich dann Leuten offen in den Rücken fallen würde. Aber trotzdem gibt es so einen Graubereich, wo ich sagen würde, wow, das finde ich so grenzwertig für mich. Da muss ich mich jetzt einfach nicht zu positionieren.
Kann ich gut nachvollziehen. Du hast ja gerade eben aufgemacht, dieses Fass, diesen Punkt mit engen Komplizinnen und Menschen, die vielleicht weiter entfernt sind. Ich würde vielleicht noch zur Diskussion stellen wollen, dass der Begriff der Solidarität ja eben dieses nicht nur spektrumübergreifende meint, sondern eben auch dieses Grenzen- und Regionenübergreifende. Das heißt, wir können uns hier vor Ort natürlich solidarisch dann, da kommen wir dann noch, wie das funktioniert, solidarisch einbringen, aber wir können selbstverständlich solidarisch sein, auch mit Menschen, wenn sie tausende von Kilometern entfernt sind. Und das heißt gewissermaßen ein Band spannen über diese weiten Grenzen hinweg. Das heißt, der Solidaritätsbegriff ist letztlich aus meiner Sicht ein universaler Begriff. Könntest du damit was anfangen?
Ja, total. Also ich glaube, das sind ja nicht nur Grenzen in Kilometern, das sind auch Grenzen in Stacheldraht, in Betonmauern, in Haftbedingungen, die bedeuten, dass Leute nur Briefe schreiben können und nicht telefonieren. Also all das sind ja solche Grenzen und natürlich gilt es mit Solidarität, die zu überwinden. Also ich würde sagen, das hat immer so ein Versuch von Grenzen sprengen und der ist daran total wertvoll, gar keine Frage.
Genau, ein Füreinander einstehen, sich eng verbunden fühlen, ohne, also auf dieser spürenden Ebene, auf dieser körperlichen Ebene verbunden fühlen, ohne halt eben, wie du auch gesagt hast und ausgeführt hast, ohne dann auch jede Detail des anderen im Einzelnen zu teilen. Was ich jetzt noch gerne wissen möchte, um diesen Gesprächsblock, warum sollte Mensch, sollte oder muss sogar solidarisch sein? Also gibt es sowas wie eine ethische Verpflichtung des Individuums, sich solidarisch zu verhalten, sich solidarisch auch einzubringen?
Ich habe aus ganz skurrilen Gründen die letzten Tage ein paar Böll-Zitate zusammengesammelt und eine der Sachen, die Böll mal gesagt hat, ist, es gibt kein Recht auf Widerstand, sondern eine Pflicht dazu und die ist jedem gegeben. Und ich glaube, so ein bisschen so würde ich das mit der Solidarität durchaus auch sehen. Wir können uns da nicht rauswinden, weil die Dinge, die passieren ja nicht, wenn wir nicht hingucken. Also wir haben nicht die Wahl, uns neutral zu verhalten, sondern wir können uns halt solidarisch verhalten oder unsolidarisch. Und damit will ich nicht sagen, dass alle Leute permanent für alle Gefangenen auf der ganzen Welt Soli-Arbeit machen müssen, weil natürlich mein Tag auch nur 24 Stunden hat und anderer Leute Tage auch. Aber trotzdem würde ich schon sagen, dass meine Betrachtung der Welt eine gewisse Pflicht zur Solidarität beinhaltet, wie auch immer das dann konkret aussieht.
Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir gerade mit Zitaten kommen, mir fällt Jean-Paul Sartre ein, der ja auch sinngemäß gemeint hat, wir können uns nicht nicht entscheiden. Das heißt, selbst wenn wir uns jetzt in einer konkreten Situation entscheiden, uns nicht solidarisch zu verhalten, ist es eine Entscheidung, die wir getroffen haben und uns damit praktisch aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang auch zurückziehen. Denn der Begriff der Solidarität ist ja angebunden an diesen sehr gemeinschaftlichen Kontext. Und zwar würde ich nachher noch gerne mit dir ja sprechen wollen im zweiten Block, mit wem wir zusammen solidarisch sein können oder müssen. Aber eben durch diesen gemeinschaftsbezogenen Aspekt sehe ich es genauso wie du. Das heißt, wir müssen solidarisch sein.
Wenn wir es nicht sind, sind wir jedenfalls unsolidarisch und es gibt keine Neutralität in der Frage. Ja.
Genau. Und angesichts der Menschheitsprobleme, angefangen vom Klimawandel und vielen anderen Themen, werden wir nicht umhinkommen, auch noch solidarischer zu werden, gerade in unserer Gesellschaft. Ich danke dir sehr herzlich, Hanna, für den ersten Gesprächsblock und würde Max jetzt bitten, eine Zwischenmusik einzuspielen, damit alle sich ein bisschen, die am uns zuhören, ein bisschen erholen können.
Dann ja, bis gleich.
Bis gleich.
Könnte meine gute Oma mich hier sehen, ganz oben auf dem Baugerüste stehen, und sie sehe, dass ich ein Zickenbärchen trag und dass ich täglich auf dem Baum mich plag. Sie sehe mich die schweren Fetten tragen in Sonnenglut und auch an Regentagen und Überstunden Pappennägel schlagen oder im Dachstuhl riskieren Kopf und Kragen. Sie sehe oftmals den Schweiß mir im Gesicht, doch ich bin sicher, sie klagte dann nicht. Nein, ich weiß genau, sie würde dann nicht klagen, sondern voll Stolz zu ihrem Enkel sagen: Lieber ein geschundener Zimmermann als ein Soldat mit Orden dran. Ja, lieber nur ein Zimmerer sein als so ein blödes Bullenschwein. Ja, lieber Zimmermann als ein Soldat mit Orden. Es ist ein Glück, dass der Junge ein Zimmerer ist. Ja, die Soldaten, die bezahlt der Staat fürs Morden, und mit dem Knüppel verdient sein Geld der Polizist. Wenn ich am Morgen auf dem Baugerüste steh, dann hockt der Bulle auf der Wache und trinkt Tee. Ich ernähr den ganzen Tag mich nur von Kippen und Kaffee, doch dem Bullen serviert der Staat sein Hühnerfrikassee. Dann fährt er los in seinem Streifenwagen, um Fahrradfahrer, Verbrecher und Migranten zu jagen. Und will ich mir mit Schniegeln was dazu verdienen, steckt mich der Tickel hinter schwedische Gardinen. Und will ich mir mit der Schwarzarbeit ne Kleinigkeit verdienen, steckt mich der Bulle hinter schwedische Gardinen. Und am Wochenende seh ich ihn dann wieder, da drischt er auf Demonstranten ein. Manche rennen weg, andere wehren sich, andere fallen einfach nieder, und seine Opfer, die sperrt der Bulle ein. Und die Soldaten, die müssen Wache stehen, wenn alle ehrlichen Menschen schon zu Bette gehen. Und gehen sie ins Bett, dann sind sie ganz allein. Ich darf zu zweit, zu dritt, zu viert im Bettchen sein. Ja, da stehen sie mit der Waffe in der Hand, bereit zu morden und zu sterben fürs Vaterland. Und liegen sie eines Morgens nach der Nachtwache tot im Sand, kriegen sie einen Orden mit einem schwarz-rot-goldenen Band. Und mit Bomben und Granaten machen sie Häuser zu Staub, die hat ein Zimmerer einst mit seinen Händen aufgebaut. Ja, die Soldaten morden und sie lassen's krachen, damit kann der Mensch auch heute noch Kohle machen. Ja, die Soldaten morden und sie lassen's krachen, damit kann der Mensch auch heute noch Kohle machen. Drum denk ich, wenn der Rücken drückt von manch Gewicht, an das, was meine gute Oma zu mir spricht. Es gibt was Schlimmeres als einen krummen Rücken von der Arbeit, nämlich der Bluthund zu sein für Kapital und Obrigkeit. Es gibt was Schlimmeres als einen krummen Rücken von der Arbeit, nämlich auf Knien in den Arsch zu kriechen bei der Obrigkeit. Ja, vielleicht falle ich eines Tages vom Gerüst, nur besser als ewig leben als ein Polizist. Ja, vielleicht falle ich eines Tages vom Gerüst, doch bleib ich Zimmerer und auch ein Anarchist.
Ihr hört nach wie vor die Sendung Ausbruch auf Radio Dreieckland, auf UKW 102,3 oder im Livestream auf www.rdl.de. Zu Gast ist nach wie vor Hanna und wir sprechen weiterhin über den Begriff der Solidarität. Und jetzt im zweiten Teil würde ich gerne der Frage nachgehen mit Hanna, mit wem gemeinsam wir uns solidarisch engagieren. Das heißt, an wessen Seite, ob wir das auch alleine machen können oder ob wir da am besten in Gesellschaft zusammen uns solidarisch engagieren und einsetzen. Punkt 1. Und im zweiten Punkt, für wen oder was wollen, sollen oder können wir solidarisch sein? Ja, Hanna, mit wem zusammen, auch alleine, ist Solidarität auch alleine möglich oder nur in Gemeinschaft?
Also ich glaube, Solidarität hat ja unendlich viele Facetten und einige davon kann ich nur kollektiv denken, aber andere sind fraglos auch alleine möglich. Ich kann mich hinsetzen und die Isolation durchbrechen und einen Brief schreiben. Das ist natürlich im engeren Sinne nicht alleine, weil ich darauf zurückgreife, dass irgendwer anders zum Beispiel eine Internetseite betreibt, wo ich Adressen nachschlagen kann. Gar keine Frage. Oder es Leute gibt, die eine Organisation zur Vermittlung von Brieffreundschaften mit Menschen im Todestrakt anbieten. Oder Leute irgendeine Zeitung herausgeben und ich schreibe einen Text dafür. Dann ist das natürlich nicht im engeren Sinne alleine, wenn ich was mache. Und trotzdem ist die Haupttätigkeit eine, bei der ich alleine irgendwo sitzen und mir Gedanken machen kann und dann was tun kann. Also ich glaube, für mich ist das Wichtige, dass Leute nicht sagen, ja, ich habe ja sonst niemanden, dann kann ich auch nicht solidarisch sein, das geht alles nicht. Also mich ärgert es, wenn Leute sich quasi rauswinden aus ihrer eigenen Verantwortung und behaupten, kann man ja gar nichts machen, weil müssten andere anfangen, dann würde ich vielleicht auch mitmachen. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, auch als Einzelpersonen solidarisch zu sein. Aber natürlich fällt es unendlich viel leichter, wenn Solidarität in Subkulturen eine gewisse Normalität hat. Also in dem Moment, wo es total selbstverständlich ist, dass bei irgendwelchen Punkkonzerten Postkarten rumliegen, um Gefangenen zu schreiben, macht es das präsenter, macht es das einfacher, baut es Hürden ab. Und so ist es, glaube ich, bei ganz vielen Dingen. Die gehen alleine, aber kollektiv gehen sie viel besser. Und das, glaube ich, ist für mich ein zentraler Aspekt daran, also dass Solidarität was ist, was wir mit unserer eigenen Vorstellung davon füllen müssen, weil es hilft ja nichts, wenn Leute, die nicht textaffin sind, vor einem Zettel sitzen und sich denken, boah, ich muss was schreiben, sonst bin ich irgendwie ein schlechter Mensch und ich bin nicht solidarisch und was soll ich denn machen, mir liegt es gar nicht zu schreiben, dann sitzen die Leute da eine Stunde, fühlen sich danach total schlecht, statt zu überlegen, was ist mein Weg. So, und vielleicht ist der Weg von manchen Leuten halt auch, eine Demo zu organisieren. Vielleicht ist der Weg von manchen Leuten, Soli-Transparente an irgendwelche Hausdächer zu hängen, irgendwelche Gebäudemauern anzumalen. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten von Solidarität. Und vielleicht ist für wieder andere der richtige Weg zu sagen, hey, ich unterstütze vor Gericht, ich schreibe Presseberichte darüber oder ich spreng irgendeinen Strafprozess und werf Konfetti, um dem Gericht zu zeigen, ich glaube nicht an eure Inszenierung. Also all das können ja verschiedene Formen und Wege sein und ich glaube, das mir Wichtigste ist, Leute nicht rauszulassen aus diesem, ich weiß nicht, wo anfangen, also mache ich gar nichts und Menschen darin zu bestärken, dass es unendlich viele verschiedene Formen von Solidarität geben kann.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen und die Hoffnung, die ich natürlich ein Stück weit mit dem heutigen Gespräch mit dir über den Begriff der Solidarität verbinde, ist, dass vielleicht auch Menschen, die halt eben bis heute vielleicht noch eher alleine diese Sendung dann im Regelfall wahrscheinlich im Internet sich irgendwie angehört haben, sehen, sie können auch ganz alleine, also ich denke zum Beispiel an Aktionen von Amnesty International, ich bekomme da auch regelmäßig von jemandem Briefe zugeschickt, muss sie dann nur noch frankieren und versenden, also solche Urgent Actions, da bin ich natürlich erstmal alleine, das heißt, ich bin der diesen Brief unterschreibt und dann wegschickt, allerdings eingebunden natürlich in die hoffentlich tausenden Menschen, die das auch machen. Das heißt, ich kann alleine von zu Hause aus damit anfangen, solidarisch zu sein, mich eben, wie ich eben gemeint habe, mit Amnesty International an die Seite von Gefangenen zu stellen und erstmal brieflich. Und ich kann dann hoffentlich, und das ist ja auch dein Appell, wenn ich es richtig verstehe, versuchen, mich in Gemeinschaft zu anderen zu begeben und dann halt eben gemeinschaftlich und kollektiv für Ziele einzutreten, die alleine, ganz alleine zu erreichen, eigentlich gänzlich unmöglich sind. Ich denke aktuell zum Beispiel an die Menschen von der letzten Generation, die ja sehr viel Berichterstattung mit ihren Aktionen auf sich ziehen und die handeln ja auch sehr gemeinschaftlich und solidarisch, weil alleine, wenn sich der Mensch auf die Fahrbahn kleben würde, wäre die Resonanz wahrscheinlich wesentlich geringer. Wie siehst du das?
Ich glaube, die letzte Generation ist ein total gutes Beispiel auch für meinen persönlichen Zugang zu Solidarität, weil ich im Detail sicherlich an der einen oder anderen Stelle Kritik habe, mich selber nicht an Aktionen unter diesem Label letzte Generation beteiligen würde und es für mich trotzdem eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich in Trainings für Menschen, die bei der letzten Generation aktiv sind, das Wissen weitergebe, wie funktioniert so ein Strafprozess. Und das ist ja auch keine Einbahnstraße, weil andersrum dann diese Leute, um sich anzugucken, wie denn so ein Strafprozess läuft, auch zu den Prozessen gegen mich oder meine FreundInnen kommen. Und das finde ich das Spannende, weil ich glaube, das macht dann Bewegung aus, dass wir merken, okay, wir haben unsere Differenzen, aber wir können lernen, diese Differenzen einzuschätzen und trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen im Widerstreit dieser Differenzen voneinander zu lernen und daraus was mitzunehmen. Und ich hoffe, dass das der letzten Generation weiterhin gelingt, weil natürlich der Repressionsdruck gerade außerordentlich hoch ist im Vergleich zu anderen Klimagruppen, wo Leute vielleicht 1, 2, 3 Mal im Jahr was machen, haben wir ja bei der letzten Generation tatsächlich eine Ausnahmesituation, dass Leute sagen, okay, es ist so dringend, es ist nicht damit getan, dass wir einmal im Jahr mit Ende Gelände in die Grube gehen, sondern wir gehen raus aus dem Gerichtssaal und wir kleben uns sofort wieder an. Oder wir bleiben im Gerichtssaal und kleben uns an den Tisch. Also das ist ja eine unglaublich enge Taktung an Aktionen und dementsprechend ist natürlich auch der Repressionsdruck ein anderer, weil wir nicht sagen können, okay, wir haben einmal im Jahr irgendein Go-In gemacht irgendwo und dann wissen wir, ein halbes Jahr später kommt die Vorladung, ein Jahr später kommt der Strafbefehl und anderthalb Jahre später stehen wir vor Gericht, aber wir haben dann nicht in der Zwischenzeit 5 weitere Strafverfahren angesammelt, sondern wir haben dieses eine und mit dem können wir arbeiten. Das ist aber ja nicht das, wovon wir bei der letzten Generation reden und das macht es natürlich auch sehr fordernd. Das fordert aber auch natürlich gerade den Staat ganz gründlich und das soll Widerständigkeit ja auch, wenn sie was bewegen will, was Neues sein, aus diesem Ritualisierten ausbrechen. Aber dann muss natürlich auch Solidarität sich immer wieder neu erfinden. Da kommen wir dann halt nicht drum rum, aber das ist ja auch was Gutes. Also es gibt ja auch nicht das eine Patentrezept, wie Solidarität auszusehen hat, sondern das kann halt viele Formen annehmen. Und wenn es ist, sich an den Tisch anzukleben, wäre ich vor 10 Jahren vermutlich auch nicht drauf gekommen, dass man mit Sekundenkleber einen Gerichtstisch an sich festkleben kann.
Ja, das ist finde ich hervorragend, genau, dass wir jetzt auf das Beispiel der letzten Generation zu sprechen kommen. Denn unabhängig eben von persönlichen Einschätzungen über Sinn oder auch nicht so Sinnhaftigkeit, da gibt es ja gerade im linken Bereich sehr viele Diskussionen, aber auch natürlich jenseits dieses linken Spektrums, wenn diese Menschen dann eben zum Beispiel wie in München eben Dutzende von Tagen in Vorbeugehaft genommen werden, um weitere Aktionen zu verhindern, dann ist es, denke ich, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein für jeden in der linken Strukturen, der sich als linke aktivistische Person begreift, mit diesen Menschen auch dann solidarisch zu sein, wenn sie vielleicht die Aktion nicht für so sinnvoll halten oder vielleicht auch was anderes bevorzugen würden. Was ich wichtig finde, wir kommen jetzt noch zu dem Punkt, für wen oder was sind wir solidarisch? Ja, gerne ganz kurz, bevor wir jetzt zu wen oder was solidarisch wir sein wollen kommen, möchte ich nochmal auf den Punkt eingehen, du gesagt hast, die Leute von der letzten Generation nehmen ja auch Nachteile in Kauf und ich finde, das ist auch ein ganz essentieller Punkt, Solidarität ist nicht umsonst zu haben. Solidarität bedeutet eben auch, dass ich gegebenenfalls bereit bin, negative Folgen für mich, meinen Lebensstandard, für meine Lebensqualität in Kauf zu nehmen. Also so begreife ich zumindest Solidarität.
Also ich glaube, für mich ist bei Solidarität einfach ein Bestandteil von im weitesten Sinne linker Politik, was auch immer das jetzt genau sein mag. Und so ist es halt immer. Also sobald ich den Mund aufmache, macht es hoffentlich einen Unterschied. Und das kann auf mich zurückfallen, in welcher Form auch immer. Und ich kann nicht vorher genau sagen, was dabei rauskommt. Ich habe das sehr häufig, wenn ich so Beratung mache, dass Leute fragen, wenn ich jetzt diese und jene Aktion mache, wie hoch ist die Strafe, zu der ich dann verurteilt werde? Mhm. Und dann muss ich immer so innerlich 3 Schritte zurückgehen und mir denken, okay, du musst bei 0 anfangen. Die Leute haben ein vollkommen verqueres Bild von Staat, von Justiz, von Repression, von Ermittlungsbehörden. Und ich muss dann erstmal erklären, wie willkürlich das ist, was uns irgendwie so vorgeworfen wird und passiert, um dann im nächsten Schritt zu sagen, ich kann deine Frage nicht beantworten. Und jede Person, die behauptet, diese Frage beantworten zu können, macht aus meiner Sicht einen fatalen Fehler. Ich kann Erfahrungsberichte teilen und die geben vielleicht eine grobe Größenordnung. Aber ich kann 100% daneben liegen. Und das ist, glaube ich, was am Anfang ganz schön hart zu begreifen ist, dass das nicht berechenbar ist, dass ich nicht sagen kann, okay, wenn ich unangemeldet in der Innenstadt von Grevenbruch Flugblätter verteile, dann kassiere ich ein Bußgeld zwischen 70 und 90 Euro, sondern es kann sein, dass genau nichts passiert, wenn ich unangemeldet Flugblätter verteile. Mhm. Und es kann aber auch sein, dass die Polizei in ihren Datenbanken Einträge zu mir findet und mir dann ein mehrtägiges Innenstadtverbot ausspricht. Mhm. Hätte ich vorher nicht erwartet, haben wir aber erlebt vor wenigen Wochen. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, Menschen müssen sich dem stellen, was dann passiert, weil wir es nicht vorher ausschließen können. Also das macht mich immer traurig, wenn Leute sagen, ja nee, wenn dies oder das passieren könnte, dann mache ich lieber gar nichts. Aber ich kann halt keine Sicherheit versprechen und eigentlich ist ja der Versuch, die Welt zu verändern, auch einer, der versucht, Normalität zu sprengen. Und was passiert, wenn wir Normalität sprengen, ist halt ein Ausbruch aus dem, was gerade ist. Und ein Infragestellen, ein Ankratzen. Und damit ist es halt genau notwendiger Teil von Widerständigkeit, dass es eben nicht berechenbar und total linear abläuft.
Mhm. Jetzt noch zu dem Punkt, für wen oder was. Wir hatten es ja schon angeschnitten, das mit letzter Generation, aber auch anderen Beispielen oder auch aus deinem eigenen Leben, auf das ich nachher vielleicht etwas näher eingehen möchte im dritten Teil. Für wen oder was können oder sollen wir solidarisch sein? Gibt es No-Gos? Gibt es Punkte, die einfach gerade so sich aufdrängen? Was würdest du da so sagen?
Also, ich glaube, Menschen machen dann überzeugt Politik, wenn sie an das glauben, was sie tun. Und das bezieht sich dann sowohl auf die Themen als auch auf die Aktionsformen. Deswegen glaube ich, ist es schon total wichtig, dass Leute zu was aktiv sind, wo sie irgendwie eine Verbindung zu spüren. Und das kann auch im Bereich Solidarität halt von bis sein. Das kann sein, dass Leute sich irgendwie für die Situation der Uiguren interessieren. Es kann aber halt genauso sein, dass Leute sagen, ich will was gegen Todesstrafe unternehmen, oder Leute sagen, also der Knast vor meiner Haustür, der ist für mich das sichtbarste Beispiel. Ich mache jetzt jedes Jahr eine Silvester-Demo. Also das kann ja sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt bei diesem für wen, dass Menschen keine gute Politik machen, wenn sie nicht überzeugt sind von dem, was sie tun. Und wenn sie das nur so ritualisiert tun, weil man das halt zu machen hat, dann kommt da auch nicht viel bei rum. Deswegen glaube ich, ist der erste wichtige Punkt tatsächlich, dass Leute was finden, wofür sie zumindest ein bisschen brennen. Also klar habe ich nach Jahrzehnten Politik machen auch viel Zynismus und Abgegessenheit und Hoffnungslosigkeit, aber trotzdem gibt es immer noch Sachen, die mich so ein bisschen mehr kriegen und antreiben. Und der zweite Punkt, mit wem oder vor allem mit wem nicht, lässt sich, glaube ich, auch für mich gar nicht so leicht abstrakt benennen, aber ich habe ein sehr konkretes Beispiel aus den letzten Jahren. Ja, also gerne. Wir hatten ja eine Weile lang dieses komische Jugendwiderstandphänomen. Also so maoistische, gewalttätige, vermeintlich Linke, die wegen ihrer Ähnlichkeit im Politischen auch von weit rechts außen gefeiert wurden. Mhm. Und da war für mich eine Grenze überschritten. Mhm. Also das war für mich ein ganz klarer Fall von, mit denen bin ich nicht solidarisch. Und das liegt sicherlich auch an persönlichen Erlebnissen von Bedrohung durch diese Gruppen. Mhm. Aber das war auf jeden Fall kein leichter Weg, an den Punkt zu kommen, zu sagen, nee, mit denen jetzt nicht mehr, das ist autoritär, das ist eklig und die stehen für mich außerhalb dessen, womit ich solidarisch bin.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, und mit diesem Satz würde ich diesen Teil des Gesprächsblocks beenden wollen und würde Max bitten, noch ein weiteres Musikstück zu spielen, bevor wir dann zum dritten Teil kommen. Bitte, Max.
Es lief ganz gut für kurze Zeit, dann waren sie wieder schneller da. Jetzt haben sie uns eingekreist mit Blaulicht und Lalülala. Und uns jetzt einzeln abzuführen, das fällt ihnen gar nicht schwer. Denn sie sind behelmt, bewaffnet und außerdem viel mehr. Der Bulle stellt mich an die Wand, er wühlt in meinen Taschen rum, er tastet meinen Körper ab und krempelt meinen Rucksack um, also liege ich am Boden und ich such nach meinen Sachen. Da hör ich den Bullen hinter mir lachen, denn er sagt, heute müssen die Loser leiden, weil heute die Sieger entscheiden. Und er sagt, heute müssen die Loser leiden, weil heute die Sieger entscheiden. Ich ging wieder auf die Straße, doch diesmal trag ich in meiner Tasche einen Umschlag mit der Aufschrift streng geheim. Da drinnen eine graue Masse aus Bier und Zigarettenasche, und ich tat noch manche Untat mit hinein. Zum Beispiel, was ich in der Liebe hinter der Heizung fand und Fokürest, der seit einem Jahr im XB im Kühlschrank stand. Im Putzlappen aus der Köpi, den konnte ich noch besorgen, und ein bisschen von dem schwarzen Auswurf von einem Montagmorgen. Wenn der erste Bulle angespannt, aber neugierig in den Umschlag langt, ja, dann macht die Personenkontrolle wieder Spaß, denn wir haben euch was mitgebracht, das schlimmer ist als Hass. Ja, wer? Ja, wer? Ja, wer sind bitte jetzt die Loser? Ja, wer? 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 Ja, wer sind bitte jetzt die Loser? Ey, ihr Bullen, habt ihr's geblickt? Oder rafft ihr das nie? Eines habt ihr nicht besiegt, nämlich unsere Fantasie. Hey, ihr Bullen, sucht lieber schnell das Weite, denn wir haben die Fantasie auf unserer Seite. Hey, wir haben die Fantasie, den Traum von der Anarchie, Witz und Spaß und Tollerei und noch manche Sauerei auf unserer Seite.
Ich will schon noch einmal finden.
Ihr hört nach wie vor die Sendung Ausbruch auf Radio Dreieckland UKW 102,3 oder auf dem Livestream rdl.de. Zu Gast ist hier auf Radio Dreieckland weiterhin Hanna, eine Vollzeitaktivistin, wenn ich das so sagen darf, Jahrgang 1985. Und im dritten Teil möchte ich gerne auf deine Perspektive zur Solidarität in der Praxis zu sprechen kommen. Wir hatten das ja jetzt schon in den beiden ersten Gesprächsblöcken teilweise punktuell. Du blickst ja mittlerweile mit deinen 37 Jahren auf, wenn ich es richtig rechne, über 20 Jahren Aktivismus und damit auch Solidarität zurück. Mich interessiert einerseits nun dein Blick zurück. Das heißt, du hattest ja schon angedeutet, dass teilweise bei allem Engagement auch ein bisschen, ja, oder auch viel, je nachdem, Zynismus und Hoffnungslosigkeit vorhanden ist. Aber da würde mich interessieren, was da auch vielleicht die Ursache ist oder welche Punkte dann eben auch nicht im Zynismus enden, sondern wo du sagst, da hat sich viel Gutes getan. Und in einem zweiten Punkt würde ich dann gerne noch darüber sprechen, über den Ausblick in die Zukunft, das heißt nach vorne, welche Perspektive du da siehst. Also vielleicht zum ersten Punkt mit dem Rückblick auf über 20 Jahre.
Also ich glaube, ich kann das nur sehr, sehr subjektiv beantworten, in dem Sinne, dass ich glaube, ich würde mich, wenn ich mich mit Abstand und so einem gewissen Erfahrungsunterschied angucken würde, fände ich ganz viel doof, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Aber das gehört vielleicht auch einfach dazu. Also bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wo ich mich eigentlich ungefähr verorte. Ich habe eine lange Suchbewegung ja auch irgendwie hinter mir, aber das finde ich auch überhaupt nichts Falsches. Von daher würde ich sagen, so eine tiefe Verankerung von Solidarität brauchte, so bitter das ist, vermutlich eigene Erfahrungen mit Behördenwillkür, mit Polizeigewalt, mit Repression. Also so ein diffuses Bild von Solidarität hatte ich sicherlich auch vorher, weil bestimmt mal irgendwo ein Flugblatt von Amnesty rumlag. Aber zu verstehen, was es bedeutet, wenn Autoritäten und Institutionen, die das Gewaltmonopol haben, das auch nutzen, das hat schon was mit mir gemacht und auch mit mir verändert. Ich würde sagen, plus minus meinen Glauben an die Polizei habe ich im Wendland verloren bei den Castortransporten. Aber natürlich hat auch das noch eine Weile gebraucht, um dann so ein bisschen theoretischer bei mir anzukommen. Und die Auseinandersetzung mit so im engeren Sinne Soli-Arbeit ist auch eine, die für mich über den Dreh von eigener Betroffenheit jedenfalls dann größeren Raum in meinem Leben eingenommen hat, was irgendwie traurig ist. Aber naja, besser so als gar nicht, würde ich sagen. Und wer sich wehrt und widerständig ist, wird ja auch früher oder später mit dem Staat konfrontiert. Von daher ist das zwar bitter, dass Leute das auf die Art lernen, aber ich hoffe, dass dadurch Leute lernen, wie wertvoll es ist, wenn man nicht alleine ist mit bestimmten Fragen. Und ich glaube, dieses Frustrierende ist, dass ich häufig das Gefühl habe, dass Leute, die solidarisch sind, es unglaublich schwer haben, sich überhaupt zu erklären. Also wenn Leute zum Beispiel Gerichtsprozesse ungehorsam führen und die Autorität des Gerichts nicht akzeptieren, dann schreckt das häufig Leute ab, die eigentlich in der Sache die ursprünglichen Aktionen sogar vielleicht gut gefunden hätten, die dann aber diesen Schritt zur Unterstützung der Verteidigungsstrategie nicht mitgehen können. Und dann, das ist sowas, was mich dann traurig macht, wenn ich das Gefühl habe, ich krieg's nicht hin zu vermitteln, warum ich mich für die Form von Solidarität oder Widerständigkeit auch vor Gericht entscheide, für die ich mich entscheide. Das frustriert mich, weil ich dann das Gefühl habe, ich lebe auf einem ganz anderen Planeten. Also ich finde gar keine gemeinsame Sprache. Ich bräuchte eigentlich eine Übersetzung zwischen platt runtergebrochen anarchistischen Angeklagten und bürgerlichen BIs. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr intensiver Kampf immer wieder, das zu versuchen, da irgendwie Übersetzung zu finden. Und wenn ich das Gefühl habe, das hängt an sehr wenigen, dann finde ich es traurig. Also wenn ich das Gefühl habe, dass es Leute gibt, denen das gar nicht wichtig ist, weil mir das so essentiell wichtig erscheint, diese Vermittlungsarbeit zu machen und zu erklären, warum wir nicht mehr an die Gerichte glauben und warum wir uns deswegen frech und vielleicht respektlos verhalten.
Und du hast ja schon, wenn ich es kurz erwähnen darf, 2009 ein Buch herausgegeben oder geschrieben mit dem Titel Radikal mutig, meine Anleitung zum Anderssein. Das heißt, da ist ja letztlich programmatisch schon die Kritik auch an Autorität und Autoritäten angelegt und bringt letztlich auch auf emotionaler Ebene zum Ausdruck, was notwendig ist, nämlich einmalseits die Radikalität, das heißt an die Wurzel gehend, und aber auch eben diesen Mut und diese Entschlossenheit.
Ja, ich glaube, dass viele dieses Buch missverstanden haben als eine Anleitung in dem Sinne, dass ich von Leuten fordern würde, auf genau diese Art aktiv zu sein, wie ich es bin. Und das mag sein, dass ich es auch mit Abstand an einigen Stellen tatsächlich als etwas überheblich vielleicht wahrnehmen würde. Also ich meine, es ist jetzt auch lange her und trotzdem glaube ich, dass genau dieses vielleicht leicht Überhebliche auch das war, was dieses Buch erfolgreich gemacht hat, weil es halt provoziert. Wenn ich sage, ey, widerständig sein ist richtig und du kannst dich nicht damit rausreden, ab und an mal einen Online-Appell zu unterzeichnen, dann ist das unbequem. Und deswegen ist es auf irgendeiner Ebene halt auch total gut, wenn Leute das dann blöd finden, weil sie sich dann daran reiben und mit irgendwas konfrontiert werden. Und meine Hoffnung wäre, dass dieses Unbequeme irgendwas auslöst. Also selbst wenn es nicht auslöst, dass die Leute danach gut finden, was ich mache, hat es vielleicht irgendeinen Denkprozess angestoßen, der zu was führt, was mehr ist als ein Online-Appell unterzeichnen.
Genau, ein etwas ausgelöst, vielleicht Menschen einfach auch motiviert, jetzt habe ich wieder ein Echo, oder auch wieder Menschen dazu animiert, eben auch weiterzudenken. Also ich meine, der Titel lautet ja deine, also meine Anleitung zum Anderssein. Das ist also deine, aus deiner persönlichen Erfahrung geronnene Erkenntnisse. ich finde ganz spannend den Gedanken, wie Menschen dann halt eben auf dieses Buch oder eben auch, nehmen wir jetzt nochmal die letzte Generation, auf deren Aktionen reagieren, nämlich ja vielfach mit sehr viel Affekt, sehr viel Emotionen, da wird ja dann immer sehr viel berichtet, dass ja manche AutofahrerInnen dann auch richtig gehend aggressiv werden gegenüber den Menschen, die da auf der Straße vor ihnen sitzen und oder was jetzt die Ablehnung oder die Kritik, auf die du eingegangen bist, an dem Buch angeht von dir. Ich finde, dieses hohe Maß an Emotion und Affektaufladung spricht aus meiner Sicht, oder ist eine These von mir, möglicherweise für sowas wie ein schlechtes Gewissen derjenigen, die halt entsprechend emotional reagieren, weil es natürlich einfacher ist, das Gegenüber zu beschimpfen, abzulehnen oder Kritik unflätig zu äußern, anstatt sich sachlich, inhaltlich am Thema orientiert mit so etwas auseinanderzusetzen.
Ja, und ich glaube, was hinzukommt, ist, dass Menschen, wenn sie ein in Anführungszeichen normales Leben innerhalb kapitalistischer Logik führen, zu Recht sofort sagen, das greift ja alles an. Also die Abwehrhaltung finde ich ein Stück weit, natürlich nicht richtig, aber nachvollziehbar, weil es ja stimmt. Wenn man das konsequent weiterdenkt, dann greift jedenfalls das, was ich mir an Gesellschaft wünsche, unglaublich viel von dem an, was Leute tun. Weil ich nicht ausschließlich fordere, dass sie in die S-Bahn steigen, statt ins Auto, um zur Arbeit zu fahren, sondern auch fordere, dass sie drüber nachdenken, wie sie eigentlich heizen und was sie essen und wie sie mit ihren Kindern umgehen und was für ein Arbeitsverhältnis sie überhaupt haben. So, also das ist ja tatsächlich ein Rattenschwanz. Also dieses Vorurteil mit, ihr seid doch alles Kommunisten, ist natürlich irgendwie nicht richtig, auf der anderen Seite aber schon richtig, weil ich es auch falsch fände, zu verheimlichen, dass ich was Großes will. Ich will halt nicht nur ein Tempolimit auf der Autobahn. Natürlich wäre ein Tempolimit auf der Autobahn cool, aber eigentlich wäre es viel cooler, wenn wir Fahrrad fahren könnten auf der Autobahn, weil die Autobahnen unnötig wären. Und ich glaube, dass ein Stück weit bei guten Aktionen immer auch dieses große Visionäre mitschwingt und dann natürlich Leute, die bequem in ihrem Leben feststecken und an ihren Privilegien auch festhalten, sofort das Gefühl haben, boah, mir wird was weggenommen. Die wollen ganz viel in Frage stellen. Ich finde das dann immer traurig, wenn Leute sagen, nein, nein, wir wollen nur ein Tempolimit, weil, hey, ich will ganz viel und ich finde das auch richtig, dazu zu stehen, dass wir ganz viel wollen. Dann kann ich sagen, hey, hier und heute ist meine zentrale Forderung das Tempolimit, aber eigentlich, ja, du hast recht, ich will eine ganz andere Welt.
Ja, da bist du richtig schon jetzt zum letzten Punkt übergegangen, nämlich die Perspektive und der Blick nach vorne. Wir haben jetzt ein bisschen zurückgeguckt und du hast ja gesagt, wenn du nach vorne guckst, du möchtest eine andere Welt, du möchtest substanzielle Veränderungen, die bei vielen Menschen, also Veränderungsprozesse lösen ja bei vielen Menschen erstmal eine Abwehr, eine Aversion aus. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Veränderungen substanzieller Art einfach notwendig sind, gerade in unserer Weltregion, weil wir ja letztlich auf Kosten des großen Teils der Rest der Welt leben.
Ja, zum einen ist es quasi moralisch notwendig, was zu ändern. Und zum anderen ist es aber ja auch rein technisch ganz unmöglich, dass sich nichts ändert, weil es wird sich ja sowieso gravierend viel ändern. Die Frage ist, kriegen wir diese Änderungen irgendwie so verarbeitet als Gemeinschaft, dass nicht die Schere zwischen Arm und Reich viel weiter auseinander geht, dass nicht noch mehr Menschen hungern. Also die Frage ist ja eher, wie gehen wir mit dem radikalen Wandel, der sowieso bevorsteht, um? Und da sind natürlich die Leute, die kleben bleiben bei ihrem, nein, nein, es wird sich gar nichts ändern und wir kriegen das alles hin und da gibt es ein paar Innovationen und dann wird der Kapitalismus ein bisschen grüner und alles ist okay, sind ja vollkommen realitätsfern. Und das ist, glaube ich, für mich der wichtige Punkt. Nicht ich bin die Verrückte, die irgendwie spinnt, wenn sie sagt, es muss sich radikal was ändern, sondern die Leute, die behaupten, es gäbe eine Perspektive ohne eine radikale Änderung, sind die, die irgendwie Dinge leugnen, die offenkundig sind aus meiner Sicht.
Da kann ich dir nur beipflichten und mir fällt es noch ein, es wird ja dann gerne der Vorwurf erhoben gegen Menschen, die radikale Veränderungen einfordern oder bleiben wir wieder bei dem Beispiel letzte Generation, sie würden hier gewissermaßen einer Apokalyptik das Wort reden. Also wenn wir schon bei dieser, auch wenn wir ein antiklerikales Programm sind hier bei Radio Dreieckland, wenn wir hier religiöse Metaphorik verwenden, es handelt sich ja gerade nicht um eine Apokalyptik, die die letzte Generation hier versucht zu verbreiten. Denn die Apokalyptik meint letztlich, geht von einem Determinismus aus. Das heißt, alles ist festgelegt, das Ende ist nah oder auch nicht nah, aber es kann der Mensch nichts mehr tun. Also wenn überhaupt, wenn wir bei dieser Metaphorik bleiben wollten, wären die von der letzten Generation sowas wie Prophetinnen. Denn Prophetinnen waren schon immer diejenigen, die ankündigen, es könnte ein Unheil geschehen, aber wir haben immer noch es in der Hand, etwas daran zu ändern. Und ich finde, dieser Punkt ist hier ganz wichtig, wenn wir die Perspektive nach vorne öffnen, dass eben halt eben es nicht apokalyptisch sein wird, im Sinne von, wir können gar nichts mehr tun, wir können uns, das ist ja auch eine bestimmte Gruppe von der Gesellschaft, die sich einfach versucht, darin einzurichten, die das einfach resignierend praktisch über sich ergehen lässt und denkt, wie gesagt, egal was ich tue oder nicht tue, es wird sich nichts verbessern, deswegen kann ich auf Kosten aller weiter so leben. So ist es halt aus meiner Sicht gerade nicht. Wir können etwas tun und wir müssen etwas tun.
Genau. Ich glaube, für mich ist das ambivalent, weil ich auf der einen Seite total sehe, dass das eine wichtige Perspektive ist, dass Leute sagen, wir können noch was dran ändern und dass es auch wichtig ist, Leute zu konfrontieren damit, dass wir was ändern können. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass so eine Argumentation, dass man die allerletzte Generation ist, die was ändern kann, nimmt zum einen irgendwie Leute in der Zukunft aus der Verantwortung und nimmt zum anderen aber auch den bisherigen Kämpfen, finde ich, so ein Stück weit ihre Berechtigung, weil Leute sagen, ich bin heute aktiv, weil es jetzt wirklich nötig ist. Und ich mir dann immer denke, also ich fand das die letzten Jahrzehnte auch schon nötig und ich finde das auch total cool, dass Leute vor mir das jahrzehntelang auch schon nötig fanden. Also da schwingt so eine gewisse Überheblichkeit mit, aber vielleicht ist das auch genau das, was es provozieren soll und wir sind wieder an diesem Punkt von Widerspruch provozieren. Aber was ich schon noch einen essentiellen Kritikpunkt finde, ist dieses, wir müssen jetzt was tun, nicht als Rechtfertigung für autoritäre Ideen herhalten sollte. Weil das meines Erachtens schon eine Gefahr ist von diesem, jetzt sofort muss was passieren, dass Leute dann eben doch liebäugeln mit einer Ökodiktatur. Und da fände ich schön, wenn sich mehr Leute dieser Gefahr bewusst wären, dass wir nicht anfangen sollten, autoritäre Strukturen zu rechtfertigen, aus einer vermeintlichen Notwendigkeit. Also in einer Gesellschaft, wo wir einen spürbaren Rechtsruck haben, sollte Umweltbewegung aus meiner Sicht sehr klar eine emanzipatorische Komponente betonen.
Das ist schon fast ein sehr gutes Schlusswort, denn du kommst ja wieder letztlich inhaltlich auf den Begriff der Solidarität zurück und der Begriff der Solidarität lebt ja letztlich von einem Verständnis der Gleichberechtigung des gemeinsam auf gleicher Ebene Zusammenstehens. Liebe Hanna, die heutige Sendung neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt nur noch dir sehr, sehr herzlich dafür zu danken, dass du heute bei Radio Dreieckland zu Gast warst. Danke, Hanna.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden, statt nur zu schreiben.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Mein Dank gilt an dieser Stelle auch Max, die im Studio von Radio Dreieckland die technische Realisierung der Sendung gewährleistet hat. Danke, Max. Die nächste Sendung dieser Gesprächsreihe hört ihr auf Radio Dreieckland 102,3 UKW oder auf www.rdl.de im Internet am 14. Mai um 21 Uhr. Und die nächste reguläre Ausbruchsendung, die gibt es selbstverständlich auch noch. Diese hört ihr am Sonntag, den 23. April auf www.rdl.de oder 102,3 UKW, wie gewohnt um 21 Uhr. Danke an euch, die Zuhörenden, dass ihr diese Sendung und Radio Dreieckland hört.
blablabla.